РД.
Nach dem Beschuss am 2. Januar ist die Temperatur bei uns in der Wohnung auf 10 Grad gefallen. Und der Kindergarten ist geschlossen, weil es dort überhaupt keine Heizung gibt. Dort ist das ganze Heizungssystem zerstört. Als es dort noch 15 Grad waren, sind die Kinder noch hingegangen. Da haben sie natürlich auch gefroren. Aus ihrer Gruppe sind jetzt viele krank.
Die Ukrainerin Katerina Sujetina berichtet über ihre erkrankten Kinder.
Strom für nur 4 Stunden, immer wieder Heizungsausfälle. Wie überstehen die Menschen das?
Die Ukrainer hoffen auf Verhandlungsfortschritte beim Weltwirtschaftsforum in Davos.
Die Protestwelle im Iran ebbt ab, sie ist aber noch nicht vorbei.
US-Präsident Trump verschickt Einladungen für den sogenannten Gaza-Friedensrat.
Hallo, ich bin Thorsten Lange.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 19. Januar um 16 Uhr. Ja, in Kiew sind heute früh minus 13 Grad gemessen worden. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja und, gab's doch neulich bei uns hier auch. Aber hier bei uns gibt's halt auch Strom und Heizung. In der Ukraine bei sehr vielen Menschen eben die meiste Zeit nicht. Und dann sind minus 13 Grad eine völlig andere Hausnummer. Das macht doch die Bewohner auf Dauer ganz schön mürbe, oder? Das geht doch jetzt schon Wochen, wenn nicht Monate so.
Ja, und genau das ist ja auch die Absicht Russlands, den Widerstandswillen der Zivilbevölkerung zu brechen, durch die ständigen Luftangriffe auf Heizkraftwerke, Umspannwerke und andere Energieanlagen. Heute Nacht traf es die Region um die Hafenstadt Odessa. Sehr häufig aber ist es die Hauptstadt Kiew. Dort leidet die Zivilbevölkerung ganz besonders. Unser Kollege Florian Kellermann hat eine Familie in Kiew besucht.
Die Kinder von Katerina Sujetina, 2 und 4 Jahre alt, sind krank. Die allgegenwärtige Kälte sei schuld, sagt die 33-jährige Mutter. Nach dem Beschuss am 2. Januar ist die Temperatur bei uns in der Wohnung auf 10 Grad gefallen. Und der Kindergarten ist geschlossen, weil es dort überhaupt keine Heizung gibt. In der Wohnung von Katerina Sujetina sind die Heizkörper wieder lauwarm. Damit gilt sie bereits als beheizt. Nicht nur die immer noch zu kalte Wohnung macht es Katerina Sujetina schwer, ihre Kinder gesund zu pflegen. Der ständige Stromausfall tue sein Übriges, sagt die Arbeitsberaterin. Wir müssen das Inhaliergerät aufladen, das den Husten der Kinder lindert. Und das geht nur direkt an der Steckdose. Gestern hatten wir gerade einmal 4 Stunden Strom. Gott sei Dank haben mir Freunde warmes Essen vorbeigebracht. Die Kinder müssen unbedingt gesund werden. Die Mutter zeigt die Schlafsäcke, in die sie ihre Kinder nachts wickelt. Beiden gibt sie jeweils 2 Wärmflaschen dazu. Wenn es in der Wohnung keinen Strom gibt, macht die Familie das Wasser dafür im Auto warm, mit einer speziellen Thermoskanne, die sich an die Autobatterie anschließen lässt. Die 4-jährige Diana zeigt ihre Lampe, die Mama für sie einschaltet, wenn der Strom ausfällt. Sie hat einen Akku eingebaut und hält deshalb besonders lang. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat den Energienotstand ausgerufen. Damit wird es leichter, Strom für sogenannte kritische Infrastruktur sicherzustellen, für Krankenhäuser etwa. Für die normalen Verbraucher heißt das aber, es gibt noch mehr Notabschaltungen. Manche suchen deshalb nach Unterschlupf außerhalb von Kiew. Alle Wärmekraftwerke in der Region Kiew sind inzwischen schwer beschädigt. Den Menschen in der Hauptstadt stünden noch schwere Wochen bevor, sagt der Energieexperte Volodymyr Omelchenko. Die Wettervorhersage ist ziemlich unerfreulich. Der Winter wird weiterhin hart sein. Mindestens bis März wird Russland versuchen, das Stromnetz vor allem in der Hauptstadt Kiew völlig zu zerstören. Es geht Russland darum, politische Unruhe zu stiften, die Lage im Land zu destabilisieren. Nach dem März wird sich alles entspannen, die Sonne wird scheinen und in Kiew wurden schon viele Solaranlagen installiert.
Ja, also bisher ist der Durchhaltewillen der Ukrainer ja schon beeindruckend.
Etwas aus dem Blick geraten sind ja die politischen Verhandlungen, die zu einem Ende des Ukraine-Kriegs führen sollen. Da hat es ja zwischendurch mal ganz optimistische Töne aus Washington gegeben. Aber jetzt ist gerade ein bisschen Funkstille, oder? Woran liegt das?
Ja, Russland beharrt einmal auf seinen Maximalforderungen und US-Präsident Trump wendet sich halt anderen Krisenherden zu, Venezuela, dem Iran oder auch dem Streit um Grönland. Für die Ukraine-Gespräche könnte es jetzt eine neue Chance geben auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Das beginnt heute Abend, ist ein großes Treffen von Wirtschaftsvertretern und Politikern aus aller Welt. Das Motto heißt in diesem Jahr Geist des Dialogs. Auch Donald Trump ist eingeladen und kommt auch in die Schweiz. Über die Erwartungen, die die Ukrainer an das Treffen haben, hat sich heute früh unser Kiew-Korrespondent Peter Sawicki auf NDR Info geäußert.
Es sollen vor allem die sogenannten Friedensgespräche oder vielleicht besser gesagt die Gespräche, die zu einem Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine führen sollen, die sollen fortgesetzt werden zwischen der Ukraine und den USA. Da ist man ja eigentlich dabei, ein Abkommen auf den Weg zu bringen. Laut Volodymyr Zelensky, auch laut Donald Trump, stehe man kurz davor, ein solches Abkommen zu erreichen. Aber zuletzt gab es da doch sehr wenig Bewegung, weil Themen wie Grönland, wie Venezuela, wie Iran dann deutlich stärker auch in der Aufmerksamkeit des Präsidenten weiter oben in der Rangliste gestanden haben, wenn man so will. Und das ist sicherlich auch eine Maßnahme jetzt in Davos, um das Thema, das eigene Thema Ukraine wieder in den Vordergrund zu rücken. Also man hofft, dass die Gespräche fortgeführt werden können. Die Ukraine ist derzeit sicherlich auch aus Sicht der Ukrainer nicht ganz so präsent in den Weltnachrichten, auch sicherlich auf der politischen Agenda der handelnden Akteure, und das möchte man in Davos ändern.
Wir bleiben da auf jeden Fall dran und werden dann hier berichten, ob sich die Erwartungen erfüllen. Dann lass uns jetzt auf einen der anderen angesprochenen Krisenherde schauen, dem Iran. Wird da eigentlich noch demonstriert oder hat das Regime durch sein brutales Vorgehen die Protestbewegung komplett eingeschüchtert?
Ja, das ist nicht so ganz eindeutig zu beurteilen nach den Berichten, die wir bekommen. Und das sind ziemlich wenige. Das Regime hat das Land ja total abgeschottet. Heute früh wurde auf NDR Info Benjamin Weber die gleiche Frage gestellt. Er beobachtet die Situation vom ARD-Studio Istanbul aus. Und das war seine Antwort.
Also das, was wir in der letzten Woche gesehen haben, war eigentlich so, dass die Menschen nicht mehr auf die Straße gehen. Das hat damit zu tun, dass sie Angst haben, nach allem, was wir hören, nach Gesprächen, die ich auch geführt habe, dass die Menschen Angst haben, auf die Straße zu gehen, weil eben so viele Menschen getötet worden sind. Man kann es aber nicht so ganz komplett sagen, dass die Proteste ganz komplett aufgehört hätten, weil erstens das Internet nach wie vor abgeschaltet ist. Es gab am Wochenende ein kurzes Fenster, wo etwas mehr Internet da war, und jetzt ist es wieder komplett abgeschaltet. Und weil es auch eben am Wochenende abends einen Aufruf gegeben hat von Reza Pahlavi, dieser Oppositionsfigur, der Sohn des Schahs aus den USA. Der hatte dazu aufgerufen, die Menschen sollten an ihre Fenster und Balkone gehen und von dort aus zu einer verabredeten Uhrzeit Slogans zu rufen gegen das Regime. Und das ist tatsächlich auch geschehen, das haben wir aus mehreren Landesteilen und auch aus Teheran gehört.
Die Revolutionsgarden im Iran und auch andere bewaffnete Kräfte sind ja mit einer unglaublichen Härte gegen die Demonstranten vorgegangen. Mindestens 5000 Tote soll es gegeben haben. Diese Zahl stammt von einem Regierungsvertreter in Teheran, und manche Organisationen gehen aber davon aus, dass die wirkliche Opferzahl noch wesentlich höher liegt.
Ja, und das ist natürlich der Hauptgrund für das Niederschlagen dieser Protestbewegung, diese Härte. Aber es gibt auch noch einen zweiten, und über den hat Benjamin Weber auch berichtet.
Also die Opposition im Iran hat das Problem, dass es eben keine so gute Organisation gibt tatsächlich. Das liegt daran, dass zum Beispiel Parteiarbeit sehr stark eingeschränkt ist, dass Gewerkschaften zum Beispiel, also Orte, wo man sich organisieren kann, staatlich unterdrückt werden oder eingeschränkt sind. So, es gibt eine durchaus große oppositionelle Basis, und es gibt auch viele Menschen, die das Regime ablehnen und sich organisieren wollen. Aber das ist, so laut Experten, eher in kleineren, sag ich mal, Zellen der Fall. Also es gibt jetzt nicht so die eine große Führerfigur. Und deswegen ist es eben auch so, dass niemand bereitstünde für den Fall, dass das Regime fällt, um das übernehmen zu können. Das ist also ein Merkmal, das man im Iran auf jeden Fall sieht.
Donald Trump hat ja mal angedeutet, dass die USA zugunsten der Aufstandsbewegung eingreifen werden. Kann man das jetzt ad acta legen?
Tja, wer kann schon in Donald Trump hineinschauen? Also so ganz vom Tisch ist das wohl noch nicht. Der Flugzeugträger Abraham Lincoln ist mit Begleitschiffen auf dem Weg in die Region. Aber mehr kann man da im Moment nicht zu sagen.
Okay, dann kommen wir noch zu einer ganz neuen internationalen Institution, die gerade erst entsteht, dem sogenannten Friedensrat. Thorsten, erklär uns doch mal bitte, was das genau ist.
Ja, der Friedensrat, das ist eigentlich Teil des Gaza-Plans der USA. Wir erinnern uns, die Vereinigten Staaten haben eine Waffenruhe für den Gazastreifen vermittelt. Die Hamas hat die israelischen Geiseln freigegeben, dann auch die Leichen der getöteten Gefangenen mit einer Ausnahme übergeben. Und Israels Armee hat die Kämpfe in dem Palästinensergebiet beendet und sich aus einigen Gebieten zurückgezogen. Das war der Kern von Teil 1 dieses Plans. Und seit vergangener Woche ist Teil 2 in Kraft getreten.
Und der sieht jetzt den Friedensrat vor.
Ja, die Hamas soll ihre Waffen abgeben und dann soll der Wiederaufbau im Gazastreifen beginnen. Dazu wird eine Übergangsregierung bestellt und die arbeitet unter internationaler Aufsicht. Und dieses Gremium, das soll der Friedensrat sein, unter Vorsitz von US-Präsident Trump.
Ja, das war klar.
Die israelische Zeitung Times of Israel hat jetzt den Entwurf für die Initiierung dieses Friedensrats veröffentlicht. Und das Interessante daran ist, dass darin nicht mehr nur vom Gazastreifen die Rede ist, sondern das Gremium soll jetzt, so heißt es jedenfalls in dem Bericht, in von Kriegen betroffenen oder bedrohten Regionen die Stabilität fördern, eine zuverlässige und legitime Regierungsführung wiederherstellen und dauerhaften Frieden gewährleisten.
Aber das ist ja eigentlich die Aufgabe der Vereinten Nationen und des UN-Sicherheitsrats, oder?
Ganz genau, so ist es. Die Gefahr, dass die UN auf diese Weise ausgeschaltet werden soll, die ist schon groß.
Und wer soll jetzt alles dabei sein in Trumps Friedensrat?
Ja, er verschickt gerade Einladungen. Argentiniens Präsident Milei hat eine erhalten, Ägyptens Staatschef Al-Sisi, der türkische Präsident Erdogan und nach Kreml-Angaben auch Russlands Präsident Putin. Wer dauerhaft dabei sein will, muss übrigens $1 Milliarde einzahlen in bar. Auch in Berlin ist übrigens eine Einladung eingegangen.
Okay, Deutschland soll also auch dabei sein. Was sagt denn die Regierung dazu?
Ja, der Regierungssprecher Cornelius erklärte dazu heute in der Bundespressekonferenz, die Bundesregierung werde in Absprache mit ihren Partnern darüber beraten, wie sie mit dieser Einladung umgeht.
Und sobald wir das Ergebnis erfahren, hört ihr das natürlich auch hier an dieser Stelle. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.